Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Ich mag mich noch gut an eine wunderschöne Wanderung mit meinem Vater erinnern. Traumhaftes Bergpanorama. Die Wanderung war anstrengend, deswegen waren wir gleichzeitig schwitzend und staunend. Und je länger diese Wanderung in der schönen Herbstsonne dauerte, umso leerer wurde meine Trinkflasche. Ich trank und trank. Und nun gut, vielleicht lag es daran, dass eine Vase nicht die beste Wandertrinkflasche ist. Aber heute Morgen symbolisiert diese mal meine Trinkflasche. Irgendwann war es dann so weit, dass auch der letzte Tropfen aus der Flasche gekommen ist. Sie war leer und mein Kopf langsam schwer. Die Kopfschmerzen, sie beginnen zu hämmern. Mein Körper ersehnt sich nach Wasser. Durst. Durst ist ein körperliches Phänomen, aber es gibt ihn auch noch auf einer viel, viel tieferen Ebene. Und von diesem tiefer liegenden Durst spricht Jesus im Johannesevangelium. Und ich möchte mit euch in diese Geschichte aus der Bibel eintauchen. Aus Johannes Kapitel 7. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Wir befinden uns in diesem Bibeltext am Ende des sogenannten Laubhüttenfestes. Eine ganze Woche lang feierten die Israeliten, eine ausgelassene Stimmung war da vorhanden, vor allem beim sogenannten Wasserschöpfen. Das war ein tägliches Ritual dieses Festes, bei dem der Priester aus einem ganz bestimmten Teich Wasser holte und dies dann feierlich Gott darbrachte. Bei dieser Wasserspende, diesem Wasserschöpfen, ging es darum, Gott zu danken für seinen Segen in der Regenzeit, für seinen Segen im Leben. Das Wasserschöpfen, es war jeweils ein Highlight des Tages. Freude, ausgedrückt in Tanz, in Lobgesang, in Musik, gehörten dazu. So sehr, so viel Freude, dass ein jüdischer Gelehrter mal schrieb: Wer die Freude der Stätte des Schöpfens nicht gesehen hat, der hat sein Lebtag keine Freude gesehen. Wer von euch also noch nicht da mit dabei war, der weiß noch gar nicht, was Freude heißt. Doch dann, nach 7 Tagen, kommt die Ernüchterung. Das Fest, es ist vorbei. Kein Wasserschöpfen mehr, keine ausgelassene Feststimmung, keine Freude. Der Alltag, er steht vor der Tür. An diesem letzten Tag steht nun Jesus vor die Menge und ruft: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Na klar hat die Volksmenge Durst. Sie alle sehnen sich bereits wieder danach, dass das Fest wieder beginnt, dass wieder Gemeinschaft erlebt werden kann, Alltagssorgen im Hintergrund verschwinden, Lebenssorgen von Hoffnung überdeckt werden und Freude erfahren werden kann. Es ist dieser Durst nach mehr, den auch ich verspüre, nach einem tollen Lager voller Gemeinschaft. Oder nach einem Gottesdienst. Wie häufig war ich sonntags schon so richtig, richtig on fire. Eine gute Worship-Session, tiefe Gemeinschaft mit Gott, hoffnungsvolle Predigten, tiefe Gemeinschaft mit Mitmenschen. Es sind diese Momente, in denen ich ermutigt bin und denke, boah, von jetzt an, da lebe ich so richtig mit Gott. Ich nehme mir täglich Zeit fürs Gebet, für die Gemeinschaft mit Gott. Ich bin so richtig on fire. Ich will mehr davon. Mehr tolle Gottesdienste. Ich will mehr von Gott. Ich verspüre diesen Durst nach mehr. Doch wie häufig bin ich dann wieder nach Hause gefahren. Und sogleich zeigte sich die Dominanz meines Kurzzeitgedächtnisses. Aus den Augen, aus dem Sinn. Der Alltag macht sich breit und Gott scheint plötzlich weit, weit weg zu sein. Das Feuer ausgelöscht. Nach Gottesdienst Blues. Oder nach Gottesdienst Leere sozusagen. Der Durst, er kommt zurück. Vielleicht ist es bei dir nicht der Nach-Gottesdienst-Durst, sondern vielmehr dieser grundsätzliche Durst nach Liebe, nach Angenommensein, nach mehr. Als ich noch in Zürich lebte, durfte ich teilweise mit verschiedenen Christen aus der Stadt eine Nacht im Gebet in der Gemeinschaft mit Gott verbringen. Irgendwann morgens um 3, 4 Uhr, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, gingen wir häufig hinaus in die Stadt, in die kalte Nacht, für einen Gebetsspaziergang, um für diese Stadt zu beten. In diesen Momenten wurde uns bewusst, wie sehr Zürich Gebet nötig hat. Nun, als St. Galler wisst ihr das natürlich bereits. Vielleicht hat aber auch St. Gallen auch noch Gebet nötig. Unser Weg, er führte uns oft vorbei an Bordellen und den letzten geöffneten Bars. Wie oft begegneten uns Menschen, deren leeren Blicke uns geschmerzt haben. Als hätten sie einmal mehr eine Nacht gegeben, um diesen Durst nach Liebe, nach Annahme zu stillen. Und als wäre es einmal mehr eine vergeudete Nacht gewesen. Sie, unser dürres Land, haben wir zuvor gesungen. Selten stand mir die Dürre unseres Landes so sehr vor Augen wie in diesen Stunden mitten in der Nacht. Ob der Durst nun in der Nachgottesdienstleere offensichtlich wird oder in den letzten Stunden der Nacht, all diese Beispiele, sie haben eine entscheidende Gemeinsamkeit: den Grund des Durstes. Es ist derselbe Grund, der auch die Israeliten am Ende des Laubhüttenfestes durstig werden ließ. Es ist dieser Durst nach mehr, den Jesus anspricht. Ja, er sieht diese Nach-Laubhüttenfest-Stimmung. Jesus, er sieht die Nach-Gottesdienst-Lehre damals und heute. Und er will unserem Durst nach mehr begegnen. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Auf diese Weise will Gott unserem Durst begegnen. Er will damit nicht meinen Wanderdurst mit einer besonders guten Wasserquelle stillen, sondern er will den tiefen Durst in uns Menschen drin stillen, indem er in die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott hineinführt. Die Wiederherstellung dieser Gemeinschaft, sie war Gott so wichtig, dass er bereit war, sich in Jesus ans Kreuz nageln zu lassen, qualvoll zu sterben, um dann glorreich wieder aufzuerstehen. Ja, dieses Kreuz, es erinnert uns daran, Gott ist die Gemeinschaft mit uns Menschen so wichtig, dass er alles, aber wirklich alles dafür gegeben hat. Damals, auf dieser Wanderung, da hatte ich zu wenig Wasser mit dabei. Und die einzige Lösung, meinen Durst zu stillen, war, Wasser zu trinken. Eigentlich ganz simpel. Und genauso gibt es nur einen Weg, den Durst nach Gott zu stillen, indem wir Gemeinschaft mit ihm haben. So häufig versuchen wir diesen Durst doch auf andere Art und Weise zu stillen. Wir lenken uns beispielsweise ab mit diesem einstudierten und gezielten Griff zum Smartphone, zum Handy. Oder arbeiten uns beinahe zu Tode oder trinken uns durch das Wochenende hindurch. Doch all dies, es wird unseren Durst niemals stillen. Es gibt nur eine Option, diesen Durst nachhaltig zu stillen. Komm und trinke. Zu Jesus zu kommen und zu trinken. Mit Trinken spricht Jesus hier den Heiligen Geist an, wie Vers 39 aufzeigt. Der Heilige Geist, der eben nicht nur eine unpersönliche Kraft ist, sondern eine Person, wie Hans Ruedi uns schön aufgezeigt hat. Diese Person, dieser Heilige Geist, der Gott selber ist, ist, wonach wir uns sehnen, uns dürsten. Und so müssen wir von ihm trinken, Gemeinschaft mit Gott haben, wenn unser Durst gestillt werden soll. Die Israeliten, sie feierten eine ganze Woche lang die Güte Gottes. Sie pflegten Gemeinschaft mit Gott in seinem Tempel, an dem Ort, an dem Gott wohnte. Und für Jesus ist klar, es ist diese Gemeinschaft mit Gott, die diese Zeit so genial machte, die das Erleben dieses Festes zur größten Lebensfreude werden ließ. Und so ist auch heute die Gemeinschaft mit Gott das, was den Gottesdienst genial macht. Es ist nicht der Worship, nicht die Predigt, nicht die Kindereinsegnung, sondern Gott selbst. Mein Gebet, mein Wunsch für diesen Gottesdienst heute war und ist, dass uns der dreieinige Gott begegnet, dass Gott in seinem Heiligen Geist mitten unter uns gegenwärtig ist. Denn nichts anderes kann und wird uns unseren Durst stillen. Keine Predigt, kein noch so schöner Worship, nichts kann uns geben, wonach wir uns tatsächlich sehnen, als allein Gott. Doch der Gottesdienst, der dauert jetzt vielleicht noch einige Dutzend Minuten. Und dann? Müssen wir dann wieder eine Woche warten, bis wir Gott begegnen können? Ja, heute ist diese Serie über den Heiligen Geist zu Ende. In diesen Wochen ist er vielleicht etwas mehr vom unbekannten Bekannten zum bekannten Bekannten geworden. Doch wie weiter? War das jetzt einfach so ein einmaliger Höhenflug in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, bevor nun wieder das dürre Tal auf uns wartet und der Heilige Geist immer mehr wieder zum Unbekannten Bekannten werden kann? Nein, ich glaube, selten war ein Doppelpunkt so passend wie am Ende dieser Serie. Mein Wunsch ist, dass wir uns weiterhin mit dem Unbekannten Bekannten beschäftigen. Und damit meine ich nicht, dass wir uns einfach mehr Wissen über ihn aneignen, sondern dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Ihm Raum geben in unserem Leben, damit er tun und wirken kann, was er will. Damit wir auch am Ende dieses Gottesdienstes einen Doppelpunkt setzen können. Denn der christliche Gottesdienst, der ist eigentlich nie zu Ende, sondern der sonntägliche Gottesdienst, er geht nur über in den alltäglichen Gottesdienst. Gemeinschaft mit Gott, mit dem Heiligen Geist, ist eben genau nicht auf den Sonntag begrenzt. Vielmehr wünscht sich Gott, dass wir ihn nicht nur sonntags in der Stammi anbeten, sondern auch im Alltag, in unserem Arbeitsplatz, in unseren Familien, in unserer Freizeit. Diesen Sommer, noch vor der Stammi, arbeitete ich jeweils in einem Coworking Space, eine Art Gemeinschaftsbüro. Soweit ist es eigentlich nichts Besonderes. Was aber außergewöhnlich daran war, ist, dass es ein Gemeinschaftsbüro mit einem Gemeinschaftsgebet war. Jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend nahmen wir uns vielleicht 10, 15 Minuten Zeit für diese Gemeinschaft mit Gott. Nun, diese Zeit hat leider nicht alle meine charakterlichen und sonstigen Schwächen und Fehler geheilt. Schön wär's. Aber es hat begonnen, mich in eine anbetende, auf Gott ausgerichtete Grundhaltung zu führen. Eine Grundhaltung, die mein Denken und Sein langsam, aber kontinuierlich zu prägen begann. Claudius hat uns schön aufgezeigt, der Heilige Geist, er wirkt leise, aber kraftvoll. Und so möchte ich dich ermutigen, in den nächsten Wochen dir bewusst Zeiten im Tag zu nehmen für diese Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht startest du mit 5 Minuten in der Mittagspause oder wie viel auch immer. Zeiten, in denen wir zu Jesus kommen und trinken. Uns füllen lassen mit seinem Heiligen Geist. Nur dies wird unseren Durst stillen. Wir haben diese Gemeinschaft mit Gott nötig, am Sonntag und im Alltag. Spannend an diesem Text der Bibel ist aber auch, dass der Fokus eigentlich gar nicht auf dem Durst stillen liegt. Jesus, er sagt und ruft in diese Menschenmenge hinein, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Doch dann kommt kein, der wird keinen Durst mehr haben. Vielmehr sagt er dann, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Jesus, er verheißt den Menschen, die zu ihm kommen, also nicht, dass sie keinen Durst mehr haben, sondern noch viel, viel mehr. Er sagt eigentlich, du wirst so viel Wasser kriegen, dass du nicht nur keinen Durst mehr hast, sondern es noch überfließen wird. Damit nimmt Jesus ein Bild auf, welches die gesamte Bibel wie ein roter Faden hindurchzieht. Ganz zu Beginn, da lesen wir in der Bibel vom Garten Eden, diesem Ort, an dem Menschen tiefe Gemeinschaft mit Gott haben konnten. An diesem Ort, diesem heiligen Berg begann ein Fluss zu fließen, der den Garten und das umliegende Land bewässerte. Ein Fluss entsprang in Eden, der den Garten bewässerte und sich dann in vier Arme teilte. Der Fluss, er ist also nicht nur dazu da, den Garten zu bewässern. Er ermöglicht also nicht nur im Garten Eden leben, sondern darüber hinaus. Er fließt über die Grenzen des Gartens, mit dem Ziel auch außerhalb des Gartens fruchtbares, lebensspendendes Land zu ermöglichen. Ein ähnliches Bild findet sich etwas später in der Bibel beim Propheten Hesekiel. Ein Bild eines Flusses, der Segen verbreitet und an dessen Ufern Leben gedeiht. Der Prophet begegnet diesem Bild in einer Vision. Und in dieser Vision, da sieht er einen Tempel. An diesem Tempel, aus diesem heraus strömt Wasser. Ein Fluss entspringt bei ihm. Und dieser Fluss, der mündet dann in das Tote Meer und lässt dieses salzige Salzwasser wieder zu einem Ort voller Leben werden. Es ist ein Fluss, der viel Frucht ermöglicht, der Heilung schafft. Auf beiden Seiten des Stroms werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken, an ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen, denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Beinahe dieselbe Wortwahl begegnet uns dann auch im letzten Kapitel der Bibel. Und durch sie wird uns aufgezeigt, was es mit diesem Wasserstrom auf sich hat. Ich möchte ihn sogleich lesen, diesen Text. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. In der Bibel, da begegnet uns dieses Bild des Flusses, also an verschiedenen Stellen, beinahe von der ersten bis zur letzten Seite. Es ist ein Bild, ein Gedanke, das in den Überfluss führt. Keiner dieser Flüsse mündet in einen Stausee, sondern belebt selbst das dürreste Land. Es ist ein Fluss, der nicht an Grenzen des Gartens oder sonst was gebunden ist. Ein Fluss, der möglichst breit lebensspendend wirken will und tatsächlich wirkt. Und genau dieses Bild nimmt Jesus nun auch im Johannesevangelium auf. Wenn Jesus sagt, du wirst so viel Wasser kriegen, dass du nicht nur keinen Durst mehr hast, sondern es noch überfließen wird. Dann nimmt er jede Person, die an ihn glaubt, in genau dieses Bild hinein. Er sagt damit, du bist nicht einfach nur ein neutraler Betrachter dieses roten Fadens der Bibel, sondern du bist Teil davon. Wir sind ein Teil dieses Bildes. Der Heilige Geist, er will nicht einfach nur unseren Durst stillen, sondern er will von mir überfließen. Man könnte auch sagen, der Heilige Geist, er ist nichts für Egoisten. Daher spricht die Bibel an anderer Stelle davon, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes seien. Der Tempel war ein Ort, an dem Gott wohnte und an dem viele Menschen die Möglichkeit hatten, Gott zu begegnen. Wenn wir also ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dann bedeutet dies, unser Durst wird gestillt. Ja, Doch der Heilige Geist, er will von uns zu unseren Mitmenschen fließen. Er will überfließen. Diese Eigenschaft des Heiligen Geistes zeichnete ihn nicht nur zu biblischen Zeiten aus, sondern auch heute. Auch heute noch ist es der gleiche Heilige Geist, der dürres, trockenes Land mit Lebenswasser erfrischt. Der Heilige Geist, er will durch uns, durch dich und mich, diese Stadt, diese Region, diese Welt mit seinem lebensspendenden Strom erfassen. Ihr seht, ich träume gerne groß, das ist mir etwas in die Wiege gelegt worden. Doch auch der größte Traum, die längste Wanderung, sie braucht einzelne Schritte. Ich träume davon, dass St. Gallen blüht, mit Menschen voller Hoffnung, voller Lebenssinn, voller Perspektive. Und genau dafür braucht es diese kleinen Schritte, eine liebevolle Geste, ein hoffnungsvolles Wort zu einem Freund. Wenn wir diese kleinen Gesten gehen und tun, diese Schritte, erfüllt vom Wasser des Heiligen Geistes, dann wird selbst die längste Wanderung möglich und kann das dürreste Land zu blühen beginnen, weil es in deinem Umfeld zu blühen beginnt. Dafür müssen wir nicht einen speziellen Aktionsplan ausarbeiten, denn es ist nicht unsere Leistung, die St. Gallen zum Blühen bringt, sondern das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist die gute Botschaft. Nicht wir, sondern der unbekannte Bekannte. Und so möchte ich auf den Titel der heutigen Predigt hinweisen, denn dieser fasst die Grundaussage gut zusammen. Der unbekannte Bekannte, die Gegenwart, die dich bewegt. Damit etwas bewegt wird, etwas zum Blühen kommt, damit dieser Strom des lebendigen Wassers fließt, von uns fließen wird, braucht es die Gegenwart des einen Gottes. Wir wollen als Stammi eine Kirche sein, die bewegt. Und wir werden nur dann bewegend sein, wenn wir vom lebendigen Wasser trinken, erfüllt sind von Gott. Dieser eine Gott, er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Diese Aufforderung Jesu, sie spricht zu mir. Den Durst erlebe ich nicht nur auf Wanderungen, sondern auch in meinem Leben mit Gott. So häufig gehe ich mit meinem Durst nicht zu ihm, sondern lenke mich ab. Bei meinen To-Dos steht das Gebet so häufig nicht an erster Stelle. Und daher bin ich so dankbar für Gottes Dienste, weil sie bewusst Raum in meinem Leben schaffen. Raum für die Gemeinschaft mit Gott. Und gleichzeitig ist es mein Gebet, dass Gott in meinem Leben noch mehr Raum erhält. Weil es ist diese Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott, diese Gemeinschaft, in der wir zu ihm kommen, zu ihm beten und zu ihm singen, die unser Umfeld erblühen lässt. Dann, wenn wir zu ihm kommen und ihn bitten für unser dürres Land, dass Ströme des lebendigen Wassers von uns fließen in unser Umfeld. Aber auch dann, wenn wir zu ihm kommen und zu ihm beten, singen und ihm Raum geben, ihm Raum geben, damit er tun kann, was er will. Wenn wir Gott diesen Raum geben, dem Heiligen Geist diesen Raum geben, dann werden wir erleben, wie Wasser von uns fließen wird. Und konkret bedeutet das vielleicht, dass ich nächste Woche beginne, mir Zeit für Gott freizuschaufeln. Vielleicht beginne ich mit 5 Minuten in der Mittagspause. Oder ich bitte den Heiligen Geist um sein Wirken im Alltag. Das sind Dinge, die ich mitnehmen will. Jesus rief an diesem Fest: Wenn jemand an mich glaubt, dann werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Diese Zusage, sie gilt auch heute noch. Wir werden erleben, wie nicht nur unser Durst gestillt wird, sondern auch der Durst unserer Mitmenschen. Wir werden erleben, wie der Heilige Geist wirkt, leise, aber kraftvoll. Und wie der Heilige Geist unsere Herzen in Brand setzt, aber auch die Herzen unserer Mitmenschen. Wenn dies dein Wunsch ist, dann lade ich dich dazu ein, stimm ein in dieses Gebet, das wir nun gemeinsam singen. Das Gebet, dass wir Raum schaffen für Gott, Raum schaffen für den Heiligen Geist, damit der Heilige Geist wie Ströme des lebendigen Wassers fließt und fließt.